Und dann meinte er, ja, also kannst du dir vorstellen, Generalsekretärin zu werden. Und dachte, Mensch, der hat ja Mut. Ich glaube, was meine Eltern schon geschafft haben, ist, ich habe mich immer total deutsch gefühlt. Das kann man sich jetzt vorstellen, was manche Leute sagen zu schwarzen Leuten, was man schon sehr, sehr, sehr lange nicht mehr sagen darf. Aber das habe ich irgendwie nie als Bösartigkeit empfunden, sondern ein bisschen als Unbeholfenheit.
Hat Christian Lindner Frauen systematisch verhindert?
Oh, das müssen Sie Christian Lindner fragen.
Das ist Meine schwerste Entscheidung, der Hauptstadt-Podcast der Funke Mediengruppe. Wir treffen Politikerinnen und Politiker, die unser Land und unseren Alltag prägen.
Wir sprechen in diesem Podcast mit unseren Gästen darüber, was die schwerste Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie bis heute nach? Wir sind Julia Emrich
und Jochen Gaugele aus der Funke Hauptstadtredaktion.
Heute bei uns im Studio ist Nicole Büttner. Sie ist gerade mit Anlauf ins kalte Wasser gesprungen. Die 40-Jährige hat schon ein Unternehmen für künstliche Intelligenz gegründet, aber noch nie in einem Parlament gesessen. Und die Bundespolitik kennt sie nur von außen. Doch sie hat Ja gesagt, als der neue FDP-Chef eine Generalsekretärin suchte. Zusammen mit Christian Dürr, dem Nachfolger von Christian Lindner, will sie die Freien Demokraten zurück in den Bundestag bringen. Mission Impossible? Oder einfach der ultimative Kick für eine Frau, die schon als Schülerin wusste, dass man sich seinen Weg selbst suchen muss. Wir jedenfalls wollten die Neue an der Spitze der FDP mal unbedingt kennenlernen. Schön, Frau Büttner, dass Sie heute bei uns sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Was war Ihre schwerste Entscheidung?
Die Entscheidung, eigentlich jetzt Spitzenpolitik mit Unternehmertum zu verbinden, würde ich sagen. Und damit meine ich jetzt gar nicht, Ja zu sagen zu dem Job als Generalsekretärin, das ist mir ehrlich gesagt ziemlich leicht gefallen. Ich finde, es ist eine tolle Aufgabe. Es ist eine Partei, die mir sehr am Herzen liegt und auch Aufbauarbeit, die natürlich jetzt dringend notwendig ist. Da habe ich große Lust zu. Ich verspüre große Motivation, verspüre ich auch in der ganzen Organisation. Aber natürlich diese Kombination, also als aktive Unternehmerin, so ein Spitzenamt in der Politik auszufüllen, das ist mir nicht ganz leicht gefallen, diesen Weg dann so auch zu beschreiten und auch in der Konsequenz zu sagen, ich bleibe aktive Unternehmerin, obwohl das vielleicht jetzt ein Sondermodell ist oder ein neues Modell. Aber gleichzeitig kann ich das ja auch nicht nur Herrn Merz und Herrn Wildberger überlassen. Deswegen, ja, eine schwere Entscheidung.
Können Sie uns mal mitnehmen in die Situation, wie war das, als Christian Dürr Ihnen anbot, Running Mate, so hat er es ausgedrückt, seiner Kandidatur zu werden. Wie überrascht waren Sie, als er gefragt hat?
Na, man kann sich das so vorstellen. Herr Christian Dürr und ich kannten uns natürlich so ein bisschen. Ich hatte auch während meiner einfach unternehmerischen Aktivität, natürlich war ich ab und zu mal an Fraktionsveranstaltungen, wie man das macht, auch mit verschiedenen Parteien natürlich, auch im Wirken dessen. Und kannte ihn ein bisschen, ne? Und er hat natürlich im Nachgang zu dem Wahldebakel mit einigen Leuten telefoniert. Also wie man das macht, das spricht ja für ihn. Und da haben wir auch gesprochen. Und dann rief er nochmal an und meinte, Mensch, Nicole, kannst du dir vorstellen, dich zu engagieren? Ich so, ja klar, kann ich mir vorstellen, mich zu engagieren. Ja, aber so richtig.
Ahnten Sie da schon, worauf es hinauslaufen könnte?
Noch nicht so richtig, muss ich. Also ich konnte mir das noch nicht vorstellen. Und dann meinte er, ja, also kannst du dir vorstellen, Generalsekretärin zu werden? Und da habe ich natürlich erstmal innegehalten. Ich weiß noch, ich saß am Flughafen. Ich bin viel unterwegs.
An welchem Flughafen saßen Sie da, als er anrief? Und
an welchem Flughafen saß ich gerade? In Hannover tatsächlich. Aha. Ich war in Ostwestfalen-Lippe unterwegs, bei Kunden von meinem Unternehmen und war auf der Rückreise und dachte, Mensch, der hat ja Mut.
Der fragt sich mich für ja, Sie was zu entscheiden.
Na, ich meine, einen ungewöhnlichen Weg zu bestreiten. Also ich glaube, das kann man ja so sagen, das fragen mich ja auch sozusagen alle Journalisten, die ich treffe, auch viele andere Unternehmer, warum machst du das? Und ich glaube, das hat gezeigt, okay, er möchte neue Wege gehen. Und das hat mir gefallen auf Anhieb, natürlich. Ja, und deswegen war ich dann einigermaßen überrascht, über diese Anfrage und habe mich dann natürlich, jetzt kann ich da nicht in alle Details gehen, aber haben dann natürlich noch ein paar Mal telefoniert.
Mhm. Also Sie haben nicht sofort Ja gesagt, sondern da waren noch ein paar Nächte dazwischen und Tage, wo Sie gerungen haben mit der Entscheidung, oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, nun bin ich ja in einem Kontext, ne? Ich habe vor 6 Jahren ein Unternehmen gegründet, ich bin aktiv im Bereich künstliche Intelligenz und ich bin ja nicht alleine in dem Unternehmen. Das heißt, ich habe Geschäftspartner, ich habe Aktionäre und mit denen muss ich natürlich sowas auch besprechen, ganz klar. Also auch wenn man zu sowas natürlich, oder wenn ich da auch gerne gleich Ja gesagt hätte, dann natürlich meine Familie, ne? Also so eine Entscheidung muss man sich ja auch ein bisschen überlegen. Also kann
was
man das
abbilden? Gesagt? Was haben die gesagt? Erstmal die Geschäftspartner und dann auch die Familie.
Die sind sehr unterstützend tatsächlich. Mhm. Also von sehr starkem Enthusiasmus zu ermutigenden Worten. Also natürlich auch Respekt sozusagen vor diesem, ja, ich will sagen, na, so fast schon sowas wie Fremdkörperpolitik. Das löst in mir auch ein Störgefühl aus, wenn ich das selber so sage. Aber so ist es ja ganz oft im Gelebten. Das ist eigentlich zwei verschiedene Welten sind. Natürlich treffen wir uns in Berlin sowieso auch sehr häufig. Und ich finde, ja, also das muss sich ändern auf jeden Fall schon mal. Aber und deswegen natürlich auch die Frage, ja, fühlst du dich denn da wohl? Was ist mit der Öffentlichkeit? Ne? Das ist natürlich schon nochmal eine andere Art von Öffentlichkeit, die ich jetzt erlebe, die man erlebt generell, wenn man in der Politik ist und in die Politik geht, wie man öffentlich diskutiert wird. Ich glaube, zu einem gewissen Punkt muss man das auch einfach akzeptieren. Ne? Dann gibt es natürlich irgendwie auch Grenzen, die da manchmal überschritten werden. Ja, also so ganz praktische Dinge.
Ihren Mann haben Sie im Studium kennengelernt. Heute ist er Partner der Unternehmensberatung McKinsey. Wie enthusiastisch war er denn, als Sie ihm vom Angebot von Christian Dürr erzählt haben?
Nee, der war sehr unterstützend. Mhm. Also der kennt ja auch meinen Weg. Ich bin ja kein komplett unbeschriebenes Blatt sozusagen in der Politik. Einfach natürlich jetzt in so einer spitzenpolitischen Position. Das ist natürlich nochmal ein das Commitment. Es gibt natürlich ganz viele Menschen, die ja auch ihre unternehmerische Laufbahn mit Politik verbinden. Ich habe ja fürs Europaparlament kandidiert 2019. Und wir haben uns in der Studentenpolitik kennengelernt. Also der kennt seine Pappenheimer schon. Das heißt, der weiß natürlich auch, wie sehr ich dafür brenne, sozusagen mich da auch einzubringen und Dinge zu gestalten. Und ne, deswegen hat er natürlich auch gesehen, ja, das wird ihr wahrscheinlich gefallen. Und ja, vielleicht macht sie das auch gut, mal sehen.
Wenn man sich ihr Leben jetzt so anschaut, Sie leben mit Ihrer Familie in der Schweiz. Sie haben auch 2 kleine Kinder. Das ist schon an sich, glaube ich, eine Herausforderung. Ihr Unternehmen ist in Berlin. Die FDP ist überall im besten Fall. Wie muss man sich das vorstellen? Haben Sie übermenschliche Kräfte oder wie teilen Sie Ihre Energie auf? Wie viel kriegt die FDP, wie viel kriegt das Unternehmen, wie viel kriegt die Familie?
Ich sage jetzt einfach immer, ich schaffe das, weil ich eine Frau bin. Ich glaube, ganz vielen Frauen geht es so, dass sie so viele Hüte aufhaben und das irgendwie hinkriegen. Also wahrscheinlich habe ich schon irgendwie viel Energie mitbekommen, das stimmt. Und ich bin einfach, wenn ich motiviert bin, dann kann ich mich bei vielen Sachen nicht so richtig bremsen. Also ich glaube, das ist schon so. Es ist ja auch ein bisschen verrückt. Ich glaube, es ist wahrscheinlich aber auch so wie beim Kinderkriegen und beim Unternehmen gründen, dass man natürlich auch die Energie, die man braucht, dann auch aufbringt. Ja. Ich habe spaßeshalber gesagt, wahrscheinlich ist es auch genauso, dass man nicht so richtig weiß, was auf einen zukommt. Also bevor man ein Unternehmen gründet oder bevor man Kinder kriegt, so richtig die Wahrheit sagt einem ja dann doch niemand.
Und das ist auch gut so.
Und das ist vielleicht auch ganz gut so, sonst würde man diesen Schritt vielleicht gar nicht wagen. Ja. Und es kam trotzdem sehr gut. Also und ich habe es trotzdem nie bereut, diese beiden Schritte zu gehen. Und ja, natürlich bleibe ich Vollzeitunternehmerin und davon, das ist ja auch sozusagen mein täglich Brot, dass das Unternehmen gut läuft. Und gleichwohl stellen wir uns jetzt im Team in der FDP so auf, dass wir eben auch die Aufgaben auf verschiedenen Schultern verteilen. Ne? Also natürlich mit einem Christian Dürr, aber auch anderen Präsidiumsmitgliedern, die da wichtige Aufgaben übernehmen. Ja. Und ich glaube, das ist auch Teil dessen, was wir machen wollen, eine personell uns breiter aufzustellen.
Mhm. Ja. Dennoch, wir treffen uns, das muss man mal an dieser Stelle sagen, heute Morgen um 6 Uhr hier im Studio. Aus verschiedenen Gründen war das Ihr Vorschlag. Fällt Ihnen das schwer? Brauchen Sie vielleicht einfach insgesamt weniger Schlaf? Ist das Ihr Geheimnis?
Das habe ich jetzt nicht zum ersten Mal gehört. Also das könnte tatsächlich sein. Vielleicht muss ich mir das
Sie
mal
Sie leben
angucken.
Einfach mehr und schlafen weniger. Großartig. Wie machen Sie das?
Ich glaube, entscheidend ist ja auch so, sich gut zu kennen und vielleicht auch Leute um sich rum zu haben. Und die habe ich ja auch vorhin schon erwähnt, die einem auch immer mal wieder einen liebevollen Hinweis geben, wenn es vielleicht zu weit geht. Ja?
Ja.
Die einen da auch liebevoll begleiten. Und ja, ich glaube, was für mich wichtig ist, wie für jeden sehr aktiven Menschen, ist natürlich einen Ausgleich zu finden und zu verstehen.
Was ist Ihr Ausgleich? Also ist es Sport? Ist es Schlaf? Das glaube ich jetzt nicht, weil dann schlägt man nicht 6 Uhr morgens vor. Was ist Ihr Energietank?
Also wahrscheinlich meine Familie und meine Kinder. Mhm. Ja, total.
Und wie viele Stunden Schlaf sind es jetzt, die Sie brauchen, um im Lot zu sein?
Boah, also das weiß ich gar nicht so. Ich habe nicht so einen Fitness-Tracker, um ehrlich zu sein. Deswegen weiß ich gar nicht, wie viel ich schlafe. Aber ich denke, so 6 Stunden brauche ich schon auch.
Ach doch.
Würde ich schon sagen.
Es gibt Leute, die das für sehr wenig halten.
Ja. Wirklich.
Für sie ist das offenbar vollkommen normal. Sehr schön.
Sie sind die Tochter einer jamaikanischen Hebamme und eines deutschen Arztes, lernen wir bei Wikipedia. Sie sind im Schwarzwald aufgewachsen und haben ihr Abitur an der Europäischen Schule in Karlsruhe gemacht, als Jahrgangsbeste. Ist Ihnen immer alles zugeflogen?
Sicherlich nicht, nein. Also ich hab natürlich auch, ich sag mal, Glück gehabt. Ich bin im ländlichen Karlsruhe aufgewachsen. Ich weiß nicht, wer die Region kennt.
Ich kenne sie ganz gut.
Es ist ein sehr lebenswertes Fleckchen, muss man sagen. Ne? Ich bin ja in den 80ern geboren. Das war schon, ich würde sagen, das würde man heute wahrscheinlich so Bilderbuch-Kindheit. Ne? Da haben wir auf der Straße gespielt, irgendwie mit den Nachbarskindern und sind da irgendwie um die Häuser gezogen, in den Wald und so weiter, alles komplett sorglos. Wenn ich da jetzt heute so manche Ecken mir anschaue, denke ich so, ja, das war eigentlich schon sehr idyllisch. Ist mir immer alles zugeflogen, würde ich nicht sagen. Also Sie merken, ich zögere, weil ich habe natürlich Respekt davor, sozusagen mit welchen Startbedingungen ich so angefangen habe. Aber ich habe immer mitbekommen, sich anzustrengen, sich einzusetzen, sich auch in den Dienst zu stellen von Dingen, ist total wichtig. Also viel zu erreichen, aber es nicht mit anderen teilen zu können. Und auch in den Dienst sozusagen von auch größeren Zwecken zu stellen, ist eigentlich sehr sinnbefreit. Gerade mit meine Mutter ist gerade 80 geworden und die ist da ein sehr großes Vorbild für mich. Und ich glaube, ja, wie das so ist, ne? Also ich bin auch aufgewachsen, wie bin ich zum Beispiel auf dieser europäischen Schule gelandet? Ich habe mich gar nicht so wohl gefühlt in der Schule bei mir im Ort. Ich habe irgendwie also ich war jetzt auch kein ganz schlimmes Mobbing-Opfer. Ich will das gar nicht überzeichnen. Aber wie das manchmal so ist in der Pubertät, irgendwie ist man in so eine Situation geraten, fühlt sich nicht so wohl, ist irgendwie nicht so akzeptiert vielleicht für das, was man, wenn man ist, und will eigentlich an einen anderen Ort. Und dann habe ich halt gesagt, hey, ich möchte jetzt auf diese europäische Schule. Ich glaube, das ist eine total tolle Gelegenheit für mich. Und bin dann das quasi so durchgezogen, ja, mit und meine Eltern überredet, das zu tun, und das hat mir sehr gut getan, ja. Das war für mich ein super Umfeld. Ist natürlich, ne, kann man sich vorstellen, wenn man da mit 15 auf so eine Schule kommt, da sind lauter Leute, die verschiedene Sprachen sprechen. Ich fand das ein total schönes Umfeld, ja, und würde auch sagen, ja, ich denke und handle wahrscheinlich seht ihr mehr sehr natürlich und europäisch. Ja, so würde ich sagen, bin ich jetzt auch aufgewachsen. Aber natürlich, wenn man ein Unternehmen gründet, ne, dann auch später, das ist nie ein ganz gerader Weg. Das ist nie so, dass man sagen kann, oh, das war immer nur glatt und einfach. Da musste ich auch viele schwere Entscheidungen treffen.
Aber der Impuls, auf diese Schule zu gehen, das war ja schon dann auch einer, ich will da weg. Sie fühlen sich nicht hundertprozentig wohl. Sie haben gesagt, jetzt nicht schlimmes Mobbing-Opfer, aber Sie haben Dinge erlebt, die Sie zu dem Gedanken gebracht haben, möglicherweise ist das nicht der richtige Ort, nicht die richtige Schule. Was genau haben Sie da erlebt? Möchten Sie das erzählen?
Ach, Also ich hatte halt so das Gefühl, dass das eigentlich nicht so gut ankommt, dass ich so gute Noten habe. Ne? Mhm. Das ist so ein bisschen, würde ich sagen, eigentlich schon so die Geschichte. Und ja, dann habe ich natürlich gefragt, was gibt's denn da noch so? Also muss das jetzt so bleiben bis zum Abitur oder gibt's da vielleicht auch noch andere Möglichkeiten? Und nun bin ich ja auf die europäische Schule. Das war natürlich eine Stunde Bahnfahrt. So, das ist natürlich, war für mich dann schon irgendwie ein weiter Weg, aber war natürlich jetzt auch nicht, ich bin jetzt auch nicht direkt nach Frankreich gezogen, ne? Sondern das war natürlich schon noch im Umfeld. Es gingen auch einige aus dem Umfeld, ich sage jetzt mal einfach in Karlsruhe auf die Schule. Aber klar, für mich war das natürlich damals schon ein Schritt und das hat sich ausgezahlt, sag ich jetzt mal. Einfach sich so ein bisschen in dieses Unbequeme reinzugehen.
Die Mitschülerinnen und Mitschüler hatten dann sicher auch eine gewöhnlichere Herkunft. Man kann ja auch, wenn man mit Nuripur spricht, auch mit Sarah Wagenknecht, die jetzt auch nicht irgendwie biodeutsch sind, haben auch Erfahrungen gemacht. War das auch eine Wurzel des Unbehagens, das sie dann verspürt haben?
Ich weiß nicht. Ich glaube, das habe ich an anderer Stelle gespürt, aber tatsächlich, ehrlich gesagt, in meiner Kindheit, das hat wahrscheinlich auch meine Mutter gespürt, ja, als Jamaikanerin in diesem Umfeld, die hat das, glaube ich, deutlicher gespürt als ich. Ich glaube, was meine Eltern schon geschafft haben, ist, ich habe mich immer total deutsch gefühlt. Also so, ob das jetzt, ich weiß gar nicht, vielleicht sagen manche, nein, du hast doch Migrationshintergrund, da kannst du dich doch nicht total deutsch fühlen, aber ich hatte eigentlich nicht das Gefühl, dass ich in dieser Hinsicht nicht dazugehöre. Und das fand ich, eigentlich war das natürlich eine tolle Art aufzuwachsen. Ich habe das dann in späteren Stellen habe ich das dann viel öfter gespürt, sozusagen, ja, dass das ein Thema war. Aber damals, also ja, natürlich sind manche ein bisschen unbedarft in der Wortwahl. Ne? Das kann man sich jetzt vorstellen, was manche Leute sagen zu schwarzen Leuten, was man schon sehr, sehr, sehr lange nicht mehr sagen darf. Aber das habe ich irgendwie nie als Bösartigkeit empfunden, sondern ein bisschen als Unbeholfenheit. Ich habe es ehrlich gesagt so en gros da eher als einen sehr großen Gewinn genommen. Also wenn Sie meine Mutter kennen würden, würden Sie das vielleicht verstehen. Sehr lebhaft.
In der nächsten Folge sprechen wir mit Ihrer Mutter. Genau,
bloß. Daher kommt diese unglaubliche Energie.
Aber die hat tatsächlich viel Energie. Und bringt wahnsinnig viel mit. Und deswegen habe ich das immer so als Zugewinn. Ne? Ich konnte ja auch ab und zu nach Jamaika fliegen und da die Familie kennenlernen und wie da alles aussieht und riecht und sich anhört und anfühlt. Und das war natürlich toll und aufregend.
Wie ist es denn heute? Sie haben die deutsche Staatsbürgerschaft, Sie haben die jamaikanische und Sie haben auch die schweizerische inzwischen. Gibt es eine, bei denen Sie sagen, das bin ich, das ist wirklich so meine Nationalität? Oder haben Sie drei und das ist gut so?
Ich denke, das ist gut so. Also Sie merken, ich tue mir da ganz schwer, so darauf zu antworten. Für mich ist das so, ich denke und fühle einfach da eher über die Grenzen hinweg. Ja. Ich glaube, dass ganz viele Lösungen jetzt ja auch in meinem Themengebiet beruflich, aber auch mein Freundeskreis privat, das sind so viele Leute, die sind hier geboren und arbeiten jetzt dort und da sind die Kinder groß geworden und das ist recht normal. Für mich. Deswegen denke ich da gar nicht so viel drüber nach, um ehrlich zu sein.
Wir gehen mal so in Ihrem Werdegang so ein bisschen ein paar Schritte weiter. Sie haben dann Wirtschaftswissenschaften studiert in St. Gallen, also in der Schweiz, aber auch in Paris, Stockholm, Stanford. Also es war sehr international. Dann gleich, wie sind Sie denn zur künstlichen Intelligenz gekommen? Das ist Schwerpunkt Ihres Unternehmens, das Sie jetzt haben. Was war der Schritt dorthin. Wo ist Ihnen KI begegnet? Ja, haben Sie gesagt, genau. Das ist mein Ding.
Ich dachte ja ganz ursprünglich mal, ich lande in der Entwicklungshilfe. Das war tatsächlich ein großer Fokus. Ich hatte meine Praktika bei vielen internationalen Organisationen gemacht. Weltbank, UN und solchen Orten, auch im Parlament. Und dachte immer, mich zieht es in so eine Richtung. Und dann, als ich sozusagen vor der Jobentscheidung war, bin ich ganz anders abgebogen. Und dann war ich auch lange Jahre in Paris in der Vermögensverwaltung. Und habe im Grunde genommen dann über meine Zeit in Stanford, in Palo Alto, die Gründer von Auctionomics kennengelernt, Paul Milgram und Silvia Battilana. Und mit denen wollte ich, also die haben mir dann ein Angebot gemacht, mit ihnen zusammenzuarbeiten, was ich sehr spannend fand. Und so bin ich, also in einem ganz, das ist so ein Nischenbereich, das sind Auktions- und spieltheoretische Software, die wir da gebaut haben. Das ist jetzt wirklich kein Massenprodukt. So bin ich im Grunde genommen dann bei Technologie und KI hängen geblieben. Über die Anwendung. Also soll heißen, ich bin jetzt nicht, ich wusste jetzt nicht ganz früh, oh, ich finde Software und KI toll, sondern oh, ich sehe, das ist ein super interessantes Feld und da ist KI sehr nützlich für das, was ich tun möchte. Das fand ich total spannend.
Jetzt haben Sie Merantix gegründet, Ihr Unternehmen. Wenn Sie in drei Sätzen Herausforderungen sagen sollten, was ist Merantix, was machen die, was ist sozusagen der Kern? Geht das?
Also Merantix Momentum ist eine Firma, in der wir bestehende Organisationen begleiten auf ihrer KI-Reise. Auf dieser Transformationsreise künstliche Intelligenz in die Anwendung zu bringen. Das heißt, wir entwickeln dort Strategien, aber implementieren auch Software, die sozusagen agentische Systeme, Empfehlungssysteme, Qualitätssicherungssysteme etc. wirklich in der letzten Meile ins Unternehmen bringen. Ja,
damit. Das heißt, die kommen zu Ihnen und sagen, wir würden gerne, helft uns dabei.
Genau.
Wie groß ist dieses Unternehmen? Mal ganz kurz, Mitarbeiterumsatz, dass man mal so eine Vorstellung davon hat, ist das jetzt so ein kleines Start-up, das einfach wie ein Torpedo sich in diese Landschaft hineinbewegt, oder ist das ein Riesen?
Wir sind im Dienstleistungsgeschäft, sind wir mittlerweile zwischen 70 und 80 Kollegen und bedienen, ich würde sagen, so von großen DAX-Konzernen, Bundesministerien bis hin zu den Mittelständlern, auch in der Heimat, in der Badischen, ganz viele Unternehmen. Also deswegen, ja, bin ich sehr stolz auf den Weg, den wir da beschritten haben.
Ich wollte mal kurz die Gelegenheit nutzen, hier eine KI-Expertin sitzen zu haben, um einen Blick in die Zukunft zu werfen, in die nähere und die fernere. Was wird KI uns denn alles abnehmen? Was müssen wir Menschen dann nicht mehr selber machen? Welche Funktionen, Tätigkeiten, was kann man da voraussagen? Was ändert sich?
Gesund führen statt ausbrennen lassen. Ich bin Sandra Strauß, Chief People Officer bei Urban Sports Club, und in unserem Podcast What's Up Wellbeing spreche ich mit Expertinnen über echte Strategien rund um das Wohlbefinden, Leadership und eine neue Arbeitskultur. Gemeinsam schauen wir darauf, wie HR und Führungskräfte nachhaltige Veränderungen anstoßen können. What's Up Wellbeing, jeden zweiten Donnerstag, überall dort, wo es Podcasts gibt.
Na, in ganz vielen Bereichen gibt es ja sehr repetitive, manchmal langweilige, vielleicht sogar gefährliche Aufgaben, die Menschen übernehmen. Und überall da gibt es eigentlich die Hoffnung, dass KI das machen kann. Also wenn wir uns jetzt beispielsweise mal den Gesundheitssektor anschauen, dann weiß nicht, wie oft Sie gehört haben von Pflegerinnen, Ärztinnen, die unter dem Dokumentationsdruck und der Last quasi sich fast erdrückt fühlen. Und das sind Themen, die man mit künstlicher Intelligenz machen kann.
Also Pflegeroboter dann in Krankenhäusern statt?
Ja, die Protokolle zum Beispiel. Also es ist ganz viel Dokumentationsaufwand. Ist ja sozusagen, also ich hatte mal so eine Veranstaltung mit Hebammen, die meinten, ich muss quasi fast mehr dokumentieren, als ich bei der Frau bin, bei der ich gerade ein Kind zur Welt bringe. Das ist ja absurd.
Also welche Medikamente wurden gegeben? Wie ist der Zustand? Fiebermessungen? Also diese ganzen Dinge.
Genau, ja. Diese Dinge, die sie ja machen muss. Aber dann muss sie auch noch alle aufschreiben und auch nicht zu knapp. Und da stellt sich natürlich einmal die Frage, muss man das denn wirklich, wenn wir uns dafür entscheiden, das ist wirklich dringend notwendig, wenn das dann eine künstliche Intelligenz machen kann, ist das doch wunderbar. Wenn man im Gesundheitssektor bleibt, sind ganz viele diagnostische Tätigkeiten, da gibt es natürlich auch tolle, gut ausgebildete Ärztinnen, aber so viele von denen gibt es auch nicht mehr in allen Fachrichtungen. Ja, wir haben ja einen unglaublichen Fachkräfte- und Ärztemangel, im ländlichen Raum noch viel mehr. Und da natürlich Möglichkeiten zu haben, das mit Technologie gestützt zu machen. Wir haben beispielsweise mit dem Fonds, den wir ja noch haben, auch in ein Startup investiert, die machen Brustkrebsvorsorge. Ja, total wichtig. Und das ist sozusagen in Gebieten, in denen es gar nicht solche Screening-Programme gibt. Die arbeiten zum Beispiel auch in Indien oder in Ägypten. Da gibt es nicht diese tollen Vorsorgeprogramme, dass man das alle paar Jahre von der Krankenkasse bezahlt bekommt, sondern da müssen das Frauen selbst bezahlen. Und da kann man natürlich die Versorgung breiter gewährleisten zu einem Kostenpunkt, der eben es diesen Menschen überhaupt erst ermöglicht, das zu tun. Das finde ich grandios. Also das ist natürlich super. Und das ersetzt an einigen Stellen natürlich auch nicht den Arzt, sondern oder die Ärztin, sondern ja, ist vielleicht ein zweites Paar Augen. Ja, wie oft sind wir auch mal müde und sehen irgendwie Ärzte. Ich weiß nicht, wenn man sich solche Dienstpläne anschaut, das ist ja auch mal übermenschlich. Ne? Sie fragen mich, wie ich das hinkriege. Ich frage mich das ehrlich gesagt auf dem Krankenhausbetrieb, wie die Leute das hinkriegen. Und dafür, finde ich, ist das so wie prädestiniert. Und jetzt könnten wir durch viele andere Sektoren gehen und sehen, ne? Das ist ja auch in vielen anderen Bereichen der Fall. Aber eigentlich überall, wo es Fachkräftemangel gibt, ist das schon mal eine gute Lösung. Überall, wo es repetitive Aufgaben gibt, also wo ich Sachen von links nach rechts kopiere und Sachen automatisieren kann, ist das einfach ein fantastisches Tool.
Aber das ist auch mit von der Sorge begleitet, da verschwinden Jobs und was machen die ganzen Leute da? Ist KI zu sehr angstbegleitet?
Ich denke schon. Also ich glaube, dass wir diese Möglichkeiten viel zu wenig in den Mittelpunkt rücken, um ehrlich zu sein. Also natürlich gibt es Profile und Tätigkeiten, die werden wir nicht mehr ausführen. Aber diese Veränderung gibt es natürlich schon ganz lange. Es gibt Tätigkeiten, die machen wir nicht mehr heute. Ne? Also wir können jetzt bei den Weber-Aufständen wieder anfangen und sagen, uns langsam ins 21. Jahrhundert bewegen. Natürlich, also die Nachricht ist natürlich schon, es ändert sich was. Und das ist natürlich auch unbequem. Aber das muss ja nicht schlecht sein, sondern die Nachricht, die ich ja senden möchte, ist, ich glaube, das wird in vielen Bereichen sogar zu einer Verbesserung, zum Beispiel von der Gesundheitsversorgung, vom Service-Level, wie schnell kriege ich denn was auf einer Behörde und so weiter führen. Und da knarzt es ja gerade an ganz vielen Stellen. Also ich glaube, das ist eigentlich was, worauf wir warten, dass das endlich kommt. und ja, das, was Sie da ansprechen, das stimmt natürlich. Wir werden wahrscheinlich in 10 und 20 Jahren nochmal anders arbeiten als heute. Und ich glaube, was Sie ansprechen, ist deswegen auch so wichtig, weil wir den Leuten da so gerne Angst vormachen. Ich glaube, ein gutes Bildungssystem sollte eigentlich eher junge Menschen und die gesamte Bevölkerung ermutigen zu sagen, und ihr werdet das schaffen, weil ihr seid anpassungsfähig, ihr könnt lernen, ihr habt mitbekommen, in der Schule neue Dinge zu lernen, das ist ja wunderbar am Menschen, ja, so der effizienteste Supercomputer der Welt, lernt mit recht wenig Beispielen auch recht komplexe Zusammenhänge und dieses Potenzial anzusprechen und diese Möglichkeit anzusprechen, das ist uns komplett abhanden gekommen irgendwie. Also anstattdessen machen wir nur diese Angstszenarien auf und sagen, hey, das und hier, das wird dir deinen Job wegnehmen, das macht irgendwie, dann übernimmt die KI die Welt und frisst alle auf und so weiter.
Und schmatzt dabei.
Also wir sprechen damit irgendwie immer den ängstlichen Anteil an in Menschen. Und ich glaube, immer wenn wir als Gesellschaft was geleistet haben, wir gesagt haben, hey, das war jetzt aber irgendwie, boah, da haben wir eigentlich immer diesen Potenzialanteil. Und gesagt, nee, das ist möglich. Wir sprechen jetzt den Anteil an, den wir nicht klein machen wollen, sondern sagen, das sind Fertigkeiten. Wir wollen unsere Kinder, unsere Bürger das alles an die Hand geben, dass sie das sehen. Und das vermisse ich. Das vermisse ich hier wirklich.
Ich möchte Sie kurz nach meinem Lieblingsautor fragen, nach Ian McEwan. Kennen Sie den Roman Machines Like Me? Maschinen wie ich?
Nein.
Da die Handlung ist, dass sich da ein sehr entwickelter, menschlicher Roboter in eine Paarbeziehung drängt. Ist das ein Szenario, schon ein paar Jahre alt, der Roman? Also da geht es dann tatsächlich um Liebe, um Eifersucht, also der Mann und der Roboter gehen dann in einen Kampf gegeneinander, fangen an, sich zu behindern. Am Ende versucht der Mann, den Roboter zu zerstören, weil er einfach näher an der Frau ist als er selbst. Ist das ein Zukunftsszenario, mit dem wir uns vertraut machen müssen?
Jetzt stellen Sie Fragen. Also ich hoffe doch nicht. Spannend, wie Sie das so sagen. Also ich glaube sozusagen, wir denken ja ganz oft und viele dieser KI-Produkte führen uns da vielleicht auch hinters Licht. Also wenn ich jetzt die neuen Modelle beispielsweise von ChatGPT sehe, dann heißen die ja Reasoning-Modelle. Also wie übersetzt man das ins Deutsche? Helfen Sie mir. Abwägen, denkend, irgendwie so würde man das vielleicht übersetzen. Und jetzt ist gerade tatsächlich auch diese Woche eine wissenschaftliche Publikation von Apple auf den Markt gekommen. Und die haben diese ganzen Reasoning-Modelle nochmal geprüft. Und das ist einfach kein Reasoning, was da passiert. Mhm. Das ist einfach keine Denkleistung, die da passiert. Mhm. Das ist eine sehr gut vorgetäuschte Denkleistung.
Ja. Okay.
Und deswegen sind so ganz viele dieser Szenarien, wo wir uns drüber unterhalten, hey, das nimmt jetzt so übermenschliche Qualität an, klingen für mich erstmal ein bisschen absurd, weil ich denke, die eigentlichen Fähigkeiten vieler dieser KI-Modelle sind gar nicht das, was man sozusagen jetzt als Mensch vermuten würde. Das ist nicht so, dass jetzt das Modell wirklich nachdenkt, sondern es sucht einfach sehr schnell nach Informationen im Internet und kann die synthetisieren und kann die innerhalb dieser Verteilung, in der die Daten vorliegen, wieder klug in Anführungszeichen kombinieren. Und die Resultate sind natürlich erstaunlich. Sie benutzen wahrscheinlich auch solche Produkte. Und die nehmen einem auch viel ab. Aber das ist sozusagen jetzt nicht eine Denkleistung. Das wäre jetzt sozusagen die falsche Schlussfolgerung.
Und Ian McEwan entwirft einfach eine Dystopie, die niemals Wirklichkeit werden wird, dass da sehr menschliche Wesen unser Leben treten und mit uns konkurrieren, auch auf der sehr persönlichen Ebene. Das sehen Sie nicht.
Na, jetzt, wir wissen alle nicht, was die Zukunft bringt. Ich glaube aber, dass, also die Frage ist ja so, wollen wir das? Der Punkt, den ich so versuche zu machen.
Naja, aber die einen sagen nein, die anderen sagen ja.
Die einen sagen nein, die anderen ja. Und
finde ich erstmal offen, die Frage.
Und okay, ich sehe schon, hier bilden sich erstmal vor. Achtung, weiß nicht, ob Sie verheiratet sind. Aber ich denke, das ist ja der ganze Punkt, warum wir auch diese Technologie beherrschen sollten, weil wir natürlich selbst entscheiden müssen als Gesellschaft und ja auch als Individuen, ob wir das wollen oder nicht. Und dafür bin ich fest davon überzeugt, müssen wir das hier auch bauen können und auf dem neuesten Stand sein und da vorne mitrennen und nicht irgendwo auf dem 180. Platz hinterherhecheln.
Aber wir sind als Menschen noch in der Lage zu entscheiden, was wir wollen. Es gibt ja viele, die sagen, irgendwann gibt es diesen Turning Point, wo die KI entscheidet, was wir wollen und Dinge tut.
Jetzt fangen wir natürlich die großen Themen an. Ich erinnere nochmal, es ist 6 Uhr morgens und wir sind schon beim freien Willen angelangt.
Ja. Kann es an Ihrer Energie liegen?
Ich bin auch wach inzwischen.
Sie haben es geschafft, Sie haben es geschafft.
Genau.
Hier steht kein Kaffee auf dem Tisch, wir sagen das jetzt mal eben. Es ist Mineralwasser. Aber ja, Frau Büttner, bitte.
Also natürlich glaube ich irgendwie daran, dass wir als Menschen selbstbestimmte, mündige Wesen sind und das entscheiden. Und an manchen Stellen, das kennen wir alle, werden wir auch manchmal bequem so und sagen, oh ja, keine Ahnung, jetzt welcher Farbhintergrund jetzt vielleicht dahinter liegt, das kann mir gerne in der KI vorschlagen. Aber ich glaube, das zu unterscheiden und dass wir das als bewusste Entscheidung immer noch treffen können, wenn wir das wollen. Das ist, glaube ich, schon wichtig.
Sie sind optimistisch.
Ich bin, ich auf jeden Fall. Also ich glaube auch sozusagen, dass es vielleicht sogar eine Chance ist, wenn wir uns von vielen dieser, ich will es mal anders betrachten, ich glaube, es könnte sogar eine Chance sein, wenn wir einige dieser etwas langweiligen, repetitiven Aufgaben wegnehmen, dass wir vielleicht auch wieder mehr an unseren menschlichen Kern kommen. Also warum wollen Leute Ärzte oder Pfleger werden? Meistens, ne, dieses unglaubliche Bedürfnis, Leuten zu helfen. Und dann ist der Alltag sozusagen okay und dann muss ich auch noch viel dokumentieren und ich kann eigentlich dann viel mehr Aufmerksamkeit darauf richten. Auch ich im Unternehmen, wenn ich gewisse Sachen automatisiere, kann ich mich besser um meine Mitarbeiter, ich habe einfach mehr Zeit dafür, kann mich besser darum kümmern. Ne, ich kann mir das auch in anderen Gebieten vorstellen, wie, was weiß ich, Bildung oder so. Ja, ich kann ja automatisiert Aufgaben genau, passgenau für Schüler erstellen und dann kann ich als Lehrkraft viel mehr, ja, mich darauf fokussieren, sozusagen, was will ich den Schülern mitgeben? Also kein Mensch, also mir ging es nicht so, kein Mensch ist doch inspiriert von einer KI und sagt, Mensch, in dieser schwierigen Lage in meinem Leben, Mensch, war ich da froh, dass es eine KI gab, sondern ich habe mich an Menschen gewandt. Da haben mir Leute Menschenzuspruch gegeben, Lehrer, Begleiter, Freunde, ein Ehemann, meine Mutter, die haben mir gut zugesprochen und haben mir da irgendwie den Mut gegeben, gesehen, oh, jetzt ist sie gerade in der Klemme oder jetzt braucht sie vielleicht doch mal Energie. Und das war ja keine KI. Und darauf können wir uns ja dann
selbst die auch mehr konzentrieren. Selbst die Digitalpartei FDP setzt ja auch keine KI als Generalsekretärin ein, sondern sie. Man könnte ja glauben, dass wenn es eine Partei als erste macht, dann ist es ihre Partei. Aber gut, würden Sie sagen, wer ein Unternehmen leiten kann, kann auch eine Partei führen?
Na, ich glaube, es gibt Parallelen. Und jetzt, vielleicht müssen wir diese Unterhaltung nochmal haben in ein paar Monaten, ja, weil dann weiß ich es vielleicht besser. Jetzt stehe ich ja am Anfang, also ich wurde ja vor 3 Wochen ungefähr ins Amt gewählt. Ich denke, es gibt ein paar Parallelen. Also als Unternehmerin jetzt auch gerade in dem Feld, in dem ich unterwegs bin, sehe ich natürlich, dass ganz viele mittelständische Unternehmen und generell Organisationen ja auch an dieser Transformation wachsen müssen. Ja, das ist natürlich was, wir müssen uns verändern, es sind schwere Entscheidungen, investieren, Sachen umstellen, Prozesse anders machen, da Menschen mitnehmen. Und das ist nicht immer einfach, aber das ist natürlich die Realität, in der wir uns auch ein bisschen als Deutschland befinden. Und ich glaube, das ist auch ganz deutlich spürbar gerade, dass sich da vieles ändern muss. Und das ist, da müssen manche aus ihrer Komfortzone raus. Und unter diesem Druck stehen natürlich Unternehmen ganz deutlich im Wettbewerb. Und ich glaube, jetzt sind wir als Partei FDP wohl gedient, wie auch ganz viele mittelständische Unternehmen, jetzt gerade sehr in der Bredouille, aus dem Bundestag draußen in der APO. Und ich glaube sozusagen, dass da jetzt eine gewisse Transformation, also auch zu überlegen, wie stellen wir uns jetzt neu auf? Ja, das ist analog wie in einem Unternehmen und einer anderen Organisation auch. Und darauf habe ich auch total Lust. Also es geht ja auch viel um Aufbauen wieder, ne? Also sozusagen, das ist vielleicht die Ähnlichkeit zum Start-up dann, ne? Wenn man sagt, okay, man ist jetzt klein, dann ist da ja auch viel Potenzial zu wachsen und Dinge aufzubauen, und zu erneuern.
Sie müssen ja auch sich überhaupt nochmal erst einen Ruf sozusagen in dieser Partei aufbauen. Denn wenn man mal ein bisschen guckt, Sie sagten gerade, Sie sind seit 20 Jahren in der Partei. Sie haben, glaube ich, einmal versucht, in den Landtag gewählt zu werden. Dann hatten Sie schon angesprochen, EU-Parlament. Bundespolitisch sind Sie noch nicht so bekannt. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich viele in der FDP, die sagen erstmal, Nicole, wer? Ist es gut, wenn man auch ein wenig unbeschriebenes Blatt ist, oder macht Ihnen das auch Sorge, dass natürlich vielleicht viele in so einer Partei sagen, will die denn jetzt?
Ich glaube, das ist, Sie merken schon, ich bin einfach eine Optimistin, also ich glaube, das ist natürlich eine Chance, dieses Blatt zu schreiben. Also ich bin natürlich jetzt auch als Unternehmerin eher jemand, wenn ich jetzt mir aussuchen könnte, in welcher Zeit ich wohnen würde, wahrscheinlich in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit irgendwo, weil das ist ja das, was mich interessiert, das ist das, was mich an dieser Technologie auch fasziniert und daran, wie sieht denn jetzt die Gesellschaft aus, wie sieht denn die FDP von morgen aus, wie sieht denn mein Unternehmen von morgen aus, das finde ich sind die spannenden Fragen und deswegen scheue ich mich nicht davor. Ich habe auf jeden Fall keinen, Writer's Block, wenn man so von einer weißen Seite Papier sitzt und gar nicht weiß, wo man anfangen soll, sondern ganz im Gegenteil, hab ich ganz viele Ideen und ja auch nicht alleine, sondern in diesem Team haben wir gemeinsam ganz viele Ideen, wie wir jetzt weitergehen wollen. Und ich glaube, natürlich ist das jetzt eine Aufgabe, auch das zu füllen, und das dann auch zu liefern. Ganz klar. Und da jetzt eine gute Strategie und einen guten Plan zu haben, das ist daran, wo wir gerade dran schmieden und was wir jetzt dann umsetzen werden. Und
aber Sie sind Generalsekretärin einer Männerpartei geworden, das ist Ihnen schon klar, oder? 80% der FDP-Mitglieder sind Männer. Wir reden jetzt nicht über die Spitzenposition. Ich glaube, da haben wir eine Quote, die wahrscheinlich sogar noch über 80 liegt, aber...
Also was mich, also ich würde sagen, das will ich auch gar nicht weg, ich würde sagen, ja, ich glaube, wir haben ein Frauenthema, ganz klar, das habe ich auch so empfunden, auch als ich noch nicht Generalsekretärin war, dass wir dieses Mitglieder- und Wählerpotenzial nicht ausreichend ansprechen. Und ich meine, man kann es aber mal so sagen, wenn uns genauso viele Frauen gewählt hätten wie Männer, dann wären wir noch im Deutschen Bundestag. So. Was mich sehr freut, um es mal so zu sagen, dass wir es jetzt schaffen und geschafft haben in dem Präsidium und auch sozusagen im Bundesvorstand, dass wir da fast bei 50-50 sind. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Signal auch nach vorne zu sagen, es muss ja nicht alles genauso bleiben, wie es war.
Ja, wenn man andere Frauen an der Spitze der FDP in den letzten Jahren anschaut, könnte man ja Sie sind geborene Optimistin, das haben wir jetzt wirklich verstanden. Aber könnte man sich ja auch ein paar Sorgen machen. Also Lindners Vize Katja Suding hat hingeworfen. Seine Generalsekretärin Linda Teuteberg wurde vom Parteichef selber fallen gelassen. Nicola Beer, Marie-Agnes Strack-Zimmermann sind nach Brüssel weggelobt werden, sagt der ein oder andere. Macht Ihnen das Sorgen, was Ihre eigene Position angeht?
Nein. Tatsächlich nicht.
Hat Christian Lindner Frauen systematisch verhindert?
Oh, das müssen Sie Christian Lindner fragen.
Ich kann mir nicht die Antwort vorstellen. Ja, ja. Ich möchte lieber Sie fragen.
Das weiß ich, das würde ich ihm jetzt auch nicht unterstellen. Also ich glaube, ich glaube sozusagen das Bewusstsein dafür, das hätte ich mir sozusagen mehr gewünscht, dass wir das gestalten, also dass wir sagen nicht uns einfach an der Mitgliederbasis orientieren, wenn wir Spitzenämter vergeben. Das hätte ich mir schon auch gewünscht, aber ich glaube systematisch verhindert, das wäre ja schon ein sehr böser Vorsatz, das kann ich mir nicht vorstellen. Das glaube ich nicht. Aber klar ist natürlich auch eine Sache von Priorität. Also wie wichtig ist einem das Thema oder nicht? Und in so einer Position, das werde ich wahrscheinlich auch noch merken, kann auch nicht alles die Priorität sein, wahrscheinlich. Das ist wie in vielen anderen Führungsämtern. Man muss sich fokussieren. Und ich glaube, der Fokus zu sagen, wir wollen uns thematisch breiter aufstellen und personell, der gefällt mir auf jeden Fall vom neuen Präsidium sehr.
Sie würden am liebsten in der Zukunft leben. Bedeutet es auch, dass Sie sich jetzt nicht damit befassen, warum die FDP aus dem Bundestag geflogen ist, ob es notwendig war oder richtig war, die Ampel platzen zu lassen? Blicken Sie nur nach vorne oder gehen Sie da auch nochmal rein und fragen sich, wer da was falsch gemacht hat?
Nee, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass am Beginn von sozusagen so einem Plan für die Zukunft auch steht, dass wir im Team sehr gut verstehen, was ist eigentlich passiert und was können wir vor allem auch lernen für die Zukunft. Da geht es jetzt auch gar nicht darum, einzelne Leute zu beschuldigen oder so, sondern einfach darum zu verstehen, was können wir lernen, was können wir besser machen. Das heißt, eigentlich gefällt mir sozusagen dieses jetzt erstmal ein bisschen weniger Broadcasting sondern viel mehr Broad Listening. Also weniger senden, etwas mehr empfangen gerade, ist, glaube ich, die Devise. Und dass wir uns darüber unterhalten müssen, ist ganz klar. In der Partei und auch darüber hinaus, was wir daraus lernen können. Und das ist jetzt ein Prozess, ne, den wir jetzt anstoßen. Der hat am Bundesparteitag natürlich ein Stück weit schon begonnen. Da gab es schon eine politische Aussprache zu diesen Themen. Und der muss sich jetzt auch fortsetzen, damit wir diese Punkte auch mitnehmen können und nicht zumindest nicht dieselben Fehler wieder machen. Ne? Man darf ja dann seine eigenen Fehler machen.
Aber welche waren es denn? Volker Wissing saß auf Ihrem Platz vor einigen Wochen und wir haben mit ihm eine doch stark beachtete Folge präsentiert. Er hat in diesem Podcast Christian Lindner für das Ampel-Aus verantwortlich gemacht. Es sei von ihm nicht gewollt gewesen, dass die Ampelkoalition Erfolg hat. Welchen Eindruck haben Sie?
Vielleicht muss ich mir mal die Folge mit Volker Wissing anhören.
Unbedingt, kann ich nur empfehlen.
Ich sage jetzt mal, was ich vermisst habe an der Ampel, und das ist so eine Entscheidungsfähigkeit. So, ich hatte von außen nicht das Gefühl, dass in dieser Koalition noch Entscheidungen getroffen werden. Ich hatte das Gefühl, das steht still. Und ich glaube, das ist erstmal kein guter Zustand für eine Regierung, egal wer da jetzt dran ist. So. Aber das besser zu verstehen, wie kam es zu diesem Aus? Ich meine, da würde ich gerne ein bisschen mehr sozusagen Daten sprechen lassen und das systematischer verstehen. Ja.
Wie erheben Sie die Daten denn? Wo gucken Sie da hin?
Es gibt ganz viele Institute, die sich sozusagen mit so demoskopischen Fragen beschäftigen und Fokusgruppen bilden und sich mit verschiedenen Leuten unterhalten, wie sie, warum, welche Sachverhalte sehen. Und ne, da befragt man dann mehrere tausend Leute und nicht eine Person. Und das finde ich sehr spannend und aufschlussreich. Ne? Das kann man natürlich auch nicht mit 80 Millionen Leuten sprechen, aber zumindest ein bisschen systematischer das ergründen.
Wissen Sie schon, wie sich die Dürr-Büttner-FDP von der Lindner-FDP unterscheiden wird? Tragen Sie weiter die Schuldenbremse vor sich her oder lassen Sie das mal sein? Gibt es da schon ein paar Sachen, wo Sie sagen, da weiß ich schon, dass wir das anders machen werden?
Jetzt will ich diesem Grundsatzprogrammprozess, ne, den wir ja angestoßen haben oder anstoßen werden, nicht vorweggreifen. Aber für mich ist klar, dass wir uns auch thematisch breiter aufstellen sollten. Also wir sind in der öffentlichen Wahrnehmung sehr verengt wahrgenommen worden auf Fiskalpolitik, auf Steuerpolitik, auf Schuldenbremse.
Ich habe ein Déjà-vu, das hat Christian Lindner, nachdem sie das letzte Mal rausgeflogen, genauso gesagt 2013. Wir müssen uns breiter aufstellen, die FDP muss wieder sichtbar werden als Partei mit einem breiten Angebot.
Tatsächlich. Und wie war das Wahlergebnis nochmal 4 Jahre später für die FDP?
Naja.
Ziemlich gut.
Christian Lindner, was ist dann passiert? Was ist dann passiert?
Also so, jetzt will ich gar nicht sagen, wir machen das wieder genau so wie damals. Ne? Das wäre jetzt auch verkehrt zu sagen, jetzt sind alle Rezepte, die man einmal hatte, jetzt Patentrezepte und dann macht man das immer wieder. Aber ich glaube sozusagen, dass, was machen wir eigentlich? Wie denken wir eigentlich drüber nach? Was brauchen junge Familien im Land? Warum hat es diese Wohnungsknappheit? Was sind eigentlich die Probleme und Sorgen? Ist gilt das Aufstiegsversprechen noch? Kann ich mich durch Leistung wirklich sozusagen hocharbeiten und kann dann mein Eigenheim mir kaufen? Ich glaube, das sind Sachen, die Leute beschäftigen. Vielleicht
klingt
auch
richtig sozialdemokratisch.
Nein, das klingt nach Leistung lohnt sich. Und jeder hat eine Chance in diesem Land. Und wir wollen, dass sich jeder zu seinem vollen Potenzial entwickeln kann. Danach klingt das. Und wenn Sie das so sagen, ja, dann zeigt das doch schon, dass wir vielleicht einige liberale Positionen gar nicht so in der Breite rüberbringen konnten. Ja.
Eine große Sorge ist ja auch in Teilen Ihrer Partei, dass sich so das Koordinatensystem ein bisschen verschieben könnte. Also wenn man sich die Freiheitlichen in Österreich anguckt, dass man ein bisschen so in die Richtung gehen könnte und die FDP vielleicht platziert Mitte rechts irgendwo zwischen Union und AfD. Ist das was Sie von vornherein schon sagen können? Mit mir nicht? Oder testen wir auch da erstmal und sammeln Daten?
Ich glaube sozusagen, diese Verortung auf diesem klassischen Links-Rechts-Spektrum, sage ich jetzt mal, in der Parteienlandschaft, die gerät an die Grenzen. Also erstmal klare Abgrenzung von der AfD, das ist Gift für unser Land. Da möchte ich mich möglichst weit von distanzieren. Ich halte die Politik, diese Partei macht, für wirklich fatal. Und gleichzeitig gibt es ja, Sie haben es jetzt gesagt, das klang jetzt aber sehr sozial, ja, also dass alle Menschen eine Möglichkeit haben, ihr volles Potenzial zu entwickeln, kann genauso wahr sein, wie wir brauchen eine Standort- und Industriepolitik, die deutsche Volkswirtschaft wettbewerbsfähig hält. Deswegen weiß ich gar nicht, ob dieses klassische Links-Rechts, ob das so dienlich ist für die ja sehr komplexen Zusammenhänge, die wir jetzt lösen müssen. Ja.
Also erstmal Daten sammeln, gucken und dann Lösungen finden.
Ja, also ein paar Lösungsideen haben wir auch schon, ne? Aber ich glaube ja, natürlich, wir müssen uns, wir müssen das systematisch, strukturiert angehen und dann natürlich mit viel, also wir müssen systematisch und strukturiert einen guten Plan machen und den dann mit viel Motivation und Inbrunst liefern. Ja?
Sie haben erzählt, dass Ihre Eltern Ihnen das Gefühl gegeben haben, dass Sie alles machen, dass Sie alles erreichen können. Mhm. Was für ein Gefühl geben Sie Ihren Kindern mit? Mhm. Wie erziehen Sie? Was ist das, die Maxime?
Ich hoffe, dass ich das auch schaffe, Ihnen sozusagen zu vermitteln, dass Sie sich hoffentlich selbst keine Grenzen setzen und ich Ihnen hoffentlich auch keine Grenzen setze in diesen Belangen. Ich hoffe, dass Sie Lebensfreude haben können, dass Sie Freude haben am Leben. Ich hoffe, dass Sie sich darum scheren, wie es anderen geht. Das sind alles so Sachen, von denen ich natürlich hoffe. Ich hoffe, dass Sie auch einen gewissen Antrieb haben, einfach dem zu folgen, was Sie interessant finden.
Das sind Mädchen, Jungs?
Ein Mädchen, ein Junge.
Gibt es einen Unterschied in der Erziehung? Erziehen Sie den Jungen anders als das Mädchen oder machen Sie sich ganz bewusst, dass Sie es genderneutral erziehen?
Also ich hoffe, ich mache keinen Unterschied. Nein, nein, natürlich nicht. Also ich mache da keinen Unterschied.
Null.
Ist mir nicht bewusst. So jetzt, ich mache da keinen Unterschied. Null. Wenn die Quatsch machen, kriegen sie
beide was hinter den Löffel.
Ärger. So.
In der Kita lernen die Englisch und Schweizerdeutsch. Haben wir von Ihnen schon erfahren an anderer Stelle. Sie sprechen auch Schweizerdeutsch. Was kann man denn auf Schweizerdeutsch besser ausdrücken als auf Hochdeutsch?
Es gibt ein wunderbares Wort auf Schweizerdeutsch, das heißt gäbig.
Was heißt das?
Ja, so, das muss jetzt jeder nachschauen, muss jetzt jeder einmal nachgucken. Das heißt, gäbig ist so praktisch, das ist, man würde vielleicht sagen, das ist aber praktisch, das ist irgendwie handy, das ist irgendwie...
Gäbig.
Gäbig, ja. Gäbig.
Sagen Sie doch bitte mal FDP-Generalsekretärin auf Schweizerdeutsch.
Ich glaube, das klingt wahrscheinlich FDP-Generalsekretärin. Ich
weiß gar nicht, das geht ja noch.
Das geht, glaube ich, jetzt noch. Was haben Sie sich, jetzt haben Sie sich
was ganz Skurriles erwartet.
Sie haben so wenig Gutturale, glaube ich, jetzt gerade abgefragt.
Und der schweizerischste Satz, den es gibt, den Sie kennen?
Boah, das ist immer das Hochrechtli.
Das heißt wieder was?
Der Küchenschrank.
Ah, okay. Ja. In den werden Sie in den nächsten Wochen und Monaten nicht oft reingucken, ist unser Gefühl nach diesem Gespräch. Frau Büttner, herzlichen Dank.
Ganz herzlichen
Dank. Das war ein
Dank.
Sehr schönes Gespräch. Vielen Dank dafür.
Danke. Vielen Dank für die Einladung.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr den Kanal abonniert. Meine schwerste Entscheidung findet ihr auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts. Lasst uns gerne eine Bewertung da oder folgt uns. Wenn ihr Feedback, Fragen oder Ideen habt, schreibt uns gerne auch eine Mail. meineschwersteentscheidung@funkemedien.de. Meine schwerste Entscheidung bitte in einem Wort. Die Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Podcast von Funke.